Ich möchte heute einige Gedanken aus der Bibel mit uns teilen. Die Bibel ist ein von Gott inspiriertes Wort und deshalb müssen auch wir Leser inspiriert sein, um dieses Wort richtig zu verstehen. Darum möchte ich vorher beten und um die Weisheit Gottes bitten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen dafür, dass wir das Wort jetzt auch in rechter Weise verstehen, in uns aufnehmen und auch ausleben können. Wir danken dir dafür, dass du jetzt da bist, im Namen Jesu. Amen. Das Thema, das wir heute kurz miteinander besprechen wollen, heißt endlich frei. Und ich denke, das ist so ein wichtiges Thema für uns alle, für uns Christen ganz besonders, denn wir leben in der Zeit der Freiheit. Gott ist ein wunderbarer Gott. Und den Text, den ich heute mit uns teilen möchte, den finden wir im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, im Kapitel 3, Vers 17 und 18. Und da heißt es, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht. Und wir werden verklärt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, vom Herrn, der der Geist ist. Ein wunderbares Wort, das uns deutlich macht, dass Gott ein Gott der Freiheit ist. Und das ist ein Thema, das ich heute ein bisschen beleuchten möchte. Es gibt nämlich zwei andere Seiten Gottes auch noch in der Bibel, die sind genauso wichtig, nämlich im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief haben wir im 13. Kapitel einen anderen Gedanken noch. Und da heißt es, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Es ist interessant, dass Gott nicht nur ein Gott der Freiheit ist, sondern dass Gott auch ein Gott der Ordnung ist. Und Ordnung hängt sehr eng mit Frieden zusammen. Das wird mir jede Hausfrau bestätigen, denn sie wird nicht Frieden im Herzen haben, erst wenn Ordnung in der Küche ist. Ordnung und Frieden gehören sehr eng zusammen. Wir haben also einen Gott der Freiheit, einen Gott der Ordnung. Und jetzt kommt noch der dritte Gedanke, den wir im 1. Johannesbrief lesen, im Kapitel 4, wo der Johannes uns schreibt, dass Gott eine andere Seite auch noch hat. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8. Und da steht, denn wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Das heißt also, Gott ist ein wunderbarer Gott. Er ist ein Gott der Freiheit, der Ordnung und der Liebe. Und diese drei gehören zusammen. Sie sind kein Gegensatz. Für uns sind sie manches Mal ein Widerspruch. Denn wenn wir die Ordnung betonen, haben wir Probleme mit der Liebe. Wenn wir die Liebe betonen, haben wir Probleme mit der Freiheit. Wenn wir die Freiheit betonen, haben wir wieder Probleme mit der Ordnung. Weil für uns ist das manches Mal ein Widerspruch. Bei Gott aber nicht. Das ist eine göttliche Dreieinigkeit, die zusammengehört. Und wir dürfen sie nicht trennen. Und jetzt kommt diese wunderbare Botschaft, nämlich, dass Gott uns zu seinem Bilde geschaffen hat. Das heißt also, auch wir sind geschaffen worden zur Freiheit, zur Ordnung und zur Liebe. Und diese drei gehören zusammen. Wir haben aber leider in unserem Leben eine andere Situation. Die Bibel erklärt uns das, durch die Sünde hat sich dieses Dreieck Freiheit, Ordnung und Liebe umgekehrt. Und was ist jetzt das Gegenteil daraus geworden? Was ist jetzt aus der Freiheit geworden? Aus der Freiheit wurde Bindung oder Gefangenschaft. Was ist aus der Liebe geworden? Aus der Liebe ist Hass, Lieblosigkeit geworden. Und aus der Ordnung ist Chaos, furchtbares Durcheinander geworden. Und so haben wir heute ein Leben der Bindung, ein Leben des Chaos und letztlich ein Leben der Lieblosigkeit. Und die Frage stellt sich, was heißt jetzt Erlösung? Und wir wollen das heute ein bisschen genauer betrachten. Endlich frei. Das Bedürfnis jedes Menschen ist ja das Bedürfnis nach Freiheit. Jeder Mensch möchte frei sein, denn das Problem ist ja, dass wir nicht frei sind. Wir haben zwar die Freiheit, das eine oder andere zu tun, aber dann haben wir plötzlich nicht mehr die Freiheit, dieses zu lassen und wieder zu ändern. Zum Beispiel gibt es ja so viele verschiedene Abhängigkeiten. Ob das jetzt die normalen Süchte sind, die wir alle auch gut kennen in Bezug auf Nikotin oder Koffein oder Tein oder Alkohol, das sind alles Süchte, die den Menschen gefangen halten. Aber es gibt auch andere Süchte, wie zum Beispiel Eifersucht oder Habsucht oder Egoismus. In unserer Gegend gibt es auch die Klatschsucht, die Habsucht. Es gibt so viele verschiedene Bindungen, Süchte, in denen der Mensch drinnen steckt und er kommt nicht raus, er probiert es immer wieder und er sagt, ich schaffe es nicht. Auf der anderen Seite haben wir diese Sucht oder diese Abhängigkeit von anderen. Was wird der Nachbar sagen? Was werden die Leute sagen, wenn ich das und jenes anders mache, wenn ich mich ändere? Oder man möchte doch gerne allen alles recht machen. Ist das möglich? Nein, wir können das nicht. Wir haben so viele Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten, ja bis hin zur Hörigkeit, wo wir von Menschen abhängig sind. Wir sind abhängig von unseren Ängsten. Wir haben so viel Angst und wir sind nicht frei von dieser Angst. Wir haben Abhängigkeiten von unseren Gefühlen. Wir haben Abhängigkeiten von unseren Gedanken. Wir können oft nicht anders, weil wir unser Denken so stark haben und es uns damit Grenzen setzt und wir über diese Grenzen nicht hinaus können. Wir kennen andere Grenzen oder Abhängigkeiten, zum Beispiel auch die Abhängigkeit vom Perfektionismus. Man muss perfekt sein. Ich kann nicht anders. Ich muss, ich muss, ich muss. Und am Ende ist man zerstört. Vielleicht kennen wir doch auch dieses Wort, ja, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich kann es zwar, ich probiere es zwar, ich möchte es, aber es geht nicht. Dann kommt diese Ausrede, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist ein Zitat von Jesus, aber das ist keine Ausrede, denn Jesus sagt, der Geist ist willig und der Geist schafft es auch, das Fleisch ist schwach. Deshalb bauen wir auf den Geist und nicht auf das Fleisch und wir werden siegreich sein. Dann sind wir auch noch abhängig von Zeit und Raum. Ich kann nicht gleichzeitig hier sein und zu Hause bei meiner Frau sein. Ich brauche eine gewisse Zeit, von da nach dort zu kommen. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann merke ich, wie die Zeit vergeht. Wir sind abhängig von so vielen Dingen. Oder zum Beispiel von der Gesetzmäßigkeit, wie du mir, so ich dir. Ich kann nicht anders. Ich muss dir Gleiches mit Gleichem vergelten, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. So sind wir also letztlich arme Menschen in einer gewissen Gefangenschaft. Man nennt sie auch die Gefangenschaft der Sünde. Und das Schöne ist jetzt das, dass Jesus gekommen ist, um uns in unseren Bedürfnissen zu helfen und uns zu befreien. Nur die Methode Jesu, sagt der Geist der Weissagung, wird wahren Erfolg erzielen, um das Volk zu erreichen. Der Heiland verkehrte mit den Menschen als einer, der ihr Bestes wünschte. Er wies ihnen Anteilnahme, er half ihren Bedürfnissen ab, gewann ihr Vertrauen und dann gebot er ihnen, folget mir nach. Das heißt also, es geht jetzt darum, dass wir genauso wie Jesus den Menschen begegnen sollten und begegnen dürfen in seinen Bedürfnissen. Und eines der Bedürfnisse ist eben das Bedürfnis nach Freiheit. Sind wir selber frei? Auf alle Fälle, Jesus war es. Jesus war ein Mann der Freiheit und es gibt da viele Szenen aus dem Leben Jesu, die mich jetzt bewegen, ganz besonders, wo ich sage, er war frei. Zum Beispiel, wie er in Johannes 4 der Samariterin am Jakobsbrunnen begegnet, er war frei von Vorurteilen. Er war frei von Rassismus. Er hat sich nicht einschränken lassen in gewissen Vorurteilen. Jesus war frei auch von seiner Mutter. Als die Mutter bei der Hochzeit zu Kana ihm Vorschriften machte, sagte er, meine liebe Mutter, das ist nicht deine Aufgabe. Ich hänge von wem anderen ab, nämlich von meinem Vater im Himmel. Und so war er auch frei von der Mutter. Und ich denke, das ist oft auch ein Problem in der Ehe, dass Partner nicht frei sind von den Eltern und sie abhängig sind und dementsprechend ihre eigene Beziehung zerstören. Jesus war frei von Ängsten. Natürlich hat er auch Blut geschwitzt, aber das war eine andere Situation. Aber Angst hatte er in dem Sinne nicht. Er hat einen Aussätzigen die Hand auf die Schulter gelegt. Er hat keine Angst vor Ansteckung gehabt. Er war frei vom Leistungsdenken. Also ich denke da an die 10 Aussätzigen, die er geheilt hat. Und einer ist zurückgekommen und hat sich bedankt. Ich würde wahrscheinlich nur den einen geheilt haben, der sich bedankt hat. Und er hat alle 10 geheilt. Er war frei vom Leistungsdenken. Er war frei von dem Gedanken, wie du mir, so ich dir. Er war auch frei, seine Feinde zu lieben. Er konnte Gutes für sie tun, obwohl sie seine Feinde gewesen sind. Diese Freiheit muss man einmal haben. Die hat Jesus gehabt. Er war auch frei vom Gesetz der Sünde und er hatte keine Sünde in sich und war auch nicht in der Lage, Sünde zu begehen, in dem Sinne, dass er es wollte. Er war frei, er hatte sündlos gelebt. Er befreite auch die Menschen und deshalb kam er in diese Welt. Er hat die Kranken befreit von ihrer Krankheit, die Abhängigen von ihrer Abhängigkeit, die Menschen, die letztlich sogar gebunden waren, im Tod hat er befreit. Und ich denke, da sind wir jetzt, wohin wir eigentlich kommen sollten. Er war frei. Und die Bibel sagt in Johannes Kapitel 8, er macht auch frei. Das heißt also, die Bibel spricht davon, dass wir wissen, er ist ein Mann der Freiheit gewesen. Und wenn er in mein Leben kommt, dann werden auch wir frei. Johannes Kapitel 8 sagt er das ganz deutlich und sagt, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Aber wenn euch der Sohn frei macht, Johannes Kapitel 8, Vers 36, so seid ihr wirklich frei. Wir sind richtig frei, wenn wir zu Jesus kommen. Er macht den Menschen frei und diese Freiheit, die wollen wir uns heute noch ein bisschen genauer ansehen. Als Jesus begann auf dieser Welt sein Erlösungswerk, hat er am Sabbat in der Synagoge einen Gottesdienst gefeiert. Im Lukas-Evangelium steht das und ich möchte euch ermutigen, mit mir den Lukas Kapitel 4 aufzuschlagen. Und da hören wir, dass Jesus nach seiner Gewohnheit am Sabbat, das war der damalige Samstag, heutige auch Samstag, in den Gottesdienst gegangen ist und er wollte aus dem Buch der Bibel lesen. Und da schlug er Jesaja 61 auf. Und da steht in Vers 1 und 2, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Wir finden das in Lukas Kapitel 4, Vers 18 und 19 und da sehen wir, dass er am Anfang seines Wirkens schon sein Reich deklariert. Und er sagt, mein Reich ist ein Reich der Freiheit. Ich bin gekommen, euch das Evangelium zu verkündigen. Und Evangelium heißt frohe Botschaft von der Freiheit, vom Sieg über die Sünde. Ich bin gekommen, euch diese frohe Botschaft über den Sieg zu bringen. Und zwar wem? Und jetzt bitte beachten wir, wem er das sagt. Erstens, den Gefangenen, dass sie los sein sollen. Ja, wen hat er denn da gemeint unter Gefangene? Hat er die gemeint, die in den Gitterstäben des Gefängnisses eingeschlossen sind? Vielleicht auch die, aber am meisten hat er die gemeint, die gefangen waren in Sünde, in Schuld, in Abhängigkeiten. Er sagt, ich bin gekommen, denen, die gefangen sind und die jetzt im Dreieck auf der verkehrten Seite stehen, dass sie frei sein sollen. Er möchte uns aus der Abhängigkeit befreien. Und wenn, dann ist er der Einzige, weil er selber auch frei gewesen ist, dass er uns befreien kann. Das Zweite ist, er sagt, die frohe Botschaft den Blinden, dass sie sehend werden. Was bedeutet denn das? Meint er nur diejenigen, die da eine gelbe Streife am Arm haben und 3 schwarze Punkte? Meint er sicher auch, aber nicht nur. Er meint viele, alle, die blind im Hass sind, die lieblos leben, die blind sind für die Möglichkeiten, die sie haben, wenn sie mit Gott und Jesus zusammen sind. Wir sind oft so blind in unserem Leben und tasten im Dunkeln herum. Und jetzt kommt diese frohe Botschaft der Erlösung. Ich bin gekommen, sagt er, den Blinden, die also von Liebe abgekehrt sind, blind im Hass sind, dass sie wieder sehend werden können. Und jetzt kommt das Dritte. Und das Dritte heißt, er ist gekommen, den Zerschlagenen zu sagen, dass sie frei und ledig sein sollten. Ja, wenn man so eine Vase zerschlägt, dann liegt sie da in tausend Scherben. Das Problem ist, dass viele Menschen sich auch so zerschlagen vorkommen. Ihr ganzes Leben ist in Brüche gegangen. Das Problem ist, sie haben diese Teile vor sich liegen, aber nicht nummeriert und wissen nicht mehr, wie es zusammengeht. Und so stehen viele vor den Trümmern ihres Lebens, zerschlagen, zerbrochen. Und jetzt kommt diese frohe Botschaft des Evangeliums, die da sagt, ich bin gekommen, eure Unordnung, sprich euer Chaos, eure Zerschlagenheit wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist, was wir miteinander jetzt kennenlernen wollen, denn Jesus ist es, der uns wieder hineinführt in die Freiheit, in die Liebe und in die Ordnung und in den Frieden in unserem Leben. Und das nennt er, Vers 19, das Gnadenjahr des Herrn. Das Gnadenjahr des Herrn, das muss man verstehen, was das bedeutet. Das Gnadenjahr des Herrn bedeutet, das war im Alten Testament alle 50 Jahre ein ganz besonderes Jahr. Man nannte es das Jubeljahr. Jubeljahr kommt eigentlich, müsste man richtig sagen, Jobeljahr. Denn das kommt vom Wort Jobel. Man hat nämlich da das Widerhorn geblasen, das Jobel geblasen. Und das war ein lauter Ruf, der durch das ganze Land Israel gegangen ist. Jetzt ist das 50. Jahr. Das war ein Freudenjahr, das war ein Halljahr, da hallte die Botschaft durch die ganze Gegend. Das war ein Erlassjahr, ein Jahr der Freiheit. Das können wir uns kaum mehr vorstellen, aber es war ein wunderbares Jahr. Alle 50 Jahre war es möglich geworden, dass der Israelit, man kann sich das im Alten Testament dann genauer anschauen, 3. Mose 25, dass ein Israelit, der zum Beispiel im Laufe der Zeit Schulden angehäuft hat, dass er frei von diesen Schulden wurde. Er brauchte diese Schulden oder konnte und brauchte sie nicht mehr zurück, sie wurden ihm erlassen. Darum nannte man das Jahr auch Erlassjahr. Besitztümer, die man verloren hatte, wurden in diesem Jahr wieder zurückgegeben. Ist das nicht wunderbar? Man kann wieder neu anfangen. Man könnte eigentlich sagen, modern ausgedrückt, das 50. Jahr, das Gnadenjahr des Herrn, war sozusagen ein Reset-Knopf, den man beim Computer drücken kann und alle falschen Einstellungen kommen wieder in die Originalsituation. Man kann wieder von vorn anfangen, man kann wieder neu beginnen. Das heißt also, dieses Gnadenjahr des Herrn begann mit dem Kommen Jesu. Wir leben also jetzt im Jahr des Erlasses, im Jahr der Freiheit. Und diese wunderbare Freiheit war gleichzeitig auch in Israel Freiheit aus der Sklaverei. Ihr müsst euch vorstellen, man hätte sich damals verkaufen können und in die Sklaverei ist man gekommen. Aber im 50. Jahr durfte man wieder frei werden und verlor all das, was abhängig gewesen ist. So ist also dieses Erlassjahr ein Freudenjahr, in dem wir jetzt seit Jesu kommen leben. Vergebung durch Jesus Christus, das verlorene Paradies, wir haben wieder Anrecht auf dieses Paradies. Ein neuer Anfang, wir bekommen die Möglichkeit, ein neues Jerusalem zu erleben. Die Freiheit aus der Sklaverei, der Sünde, die dürfen wir in Anspruch nehmen. Das ist es, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Er macht frei. Die frohe Botschaft ist die Gefängniszelle ist offen. Wir müssen es nur glauben und hinausgehen aus diesem Gefängnis. Ganz bewusst gehen wir durch den Glauben hinaus. Wir ermutigen, die Bibel sagt uns, Paulus, ich ermutige euch, in der Freiheit zu leben, dazu ihr berufen seid. Im Galaterbrief sagt er das, Galater Kapitel 5, Vers 1, da spricht er davon, Galater Kapitel 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So stehet nun fest und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch einfangen. Wir sind Kinder der Freiheit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit. Gott ist ein Gott der Freiheit. Und er hat ja das damals auch Israel verkündigt, als sie in der babylonischen Gefangenschaft gewesen sind. Und das ist ja auch so ein typisches Symbolbild. Diese babylonische Gefangenschaft war eine relative Gefangenschaft. Das heißt also, man war nicht hinter Gitterstäben eingesperrt. Israel wurde deportiert nach Babylon, durften dort einkaufen, kaufen, verkaufen, Handel treiben, wie sie wollten. Es war eine relative Freiheit, aber sie konnten nicht wieder zurück nach Israel. Da waren sie Gefangene. 70 Jahre später sagt Gott zu ihnen, jetzt dürft ihr nach Hause gehen. Und er hat da einen ganz besonderen Mann erkoren, den Kores, den Perserkönig, der dann Babylon erobert hat. Und der hat sie dann nach Hause schicken wollen, aber das Traurige war, dass viele von Israel nicht nach Hause gegangen sind. Sie haben sich in Babylon sehr wohl gefühlt. Und so ist es auch bei uns oft. Wir sind oft in der Sünde so zu Hause, so gefangen, dass wir gar nicht mehr raus wollen. Es ist eh alles in Ordnung, so ungefähr. In Wirklichkeit aber sagt Gott, geh raus, komm heraus aus diesem Gefängnis. Zur Freiheit bist du berufen, Galater Kapitel 5, Vers 13. Ihr aber, liebe Geschwister, seid zur Freiheit berufen. Allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wir brauchen also nicht mehr in der Angst gefangen zu sein. Wir brauchen nicht mehr in der Eifersucht gefangen zu sein. Wir brauchen nicht mehr im Perfektionismus gefangen zu sein. Wir brauchen nicht mehr abhängig zu sein von gewissen Medikamenten oder Dingen, die uns da in Abhängigkeit geführt haben. Wir brauchen das nicht mehr. Er hat uns davon befreit. Und das, jetzt kommt's. Es liegt an uns, ob wir frei sind oder nicht. Das Zeugnis Jesu sagt im Besseren Weg, Seite 46, es liegt an uns, ob wir frei werden von der Herrschaft der Sünde und die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes erlangen oder nicht. Es liegt an uns, nämlich ob wir es glauben oder nicht. Wer glaubt, wird es erleben. Er geht hinaus aus diesem Gefängnis und kommt hinein in eine wunderbare Freiheit. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Freiheit im Glauben angenommen haben und auch in dieser Freiheit leben und sie erleben, dass wir auch aufgerufen werden von Jesus, andere in diese Freiheit zu führen, zu anderen zu gehen und ihnen diese Freiheit zu schenken. Und so ermutigt uns die Bibel, die Kranken zu besuchen, die Armen zu bereichern, die Gefangenen zu befreien aus ihrem Gefängnis. Gott möchte das. Und er hat uns dazu auch nicht nur den Auftrag, sondern auch die Befähigung gegeben, nämlich seinen Namen. Und das ist etwas Wunderbares. Vielleicht haben wir das noch viel zu wenig beachtet und viel zu wenig in Anspruch genommen, den Namen Jesu. Ihr müsst euch das so vorstellen, Gott macht das wie bei einer Hochzeit. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Und bei einer Hochzeit ist es so, und das sollte eigentlich immer so sein, das ist der biblische Hintergrund, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt, nicht umgekehrt. Denn das ist ein Symbol auf Jesus hin, denn wir übernehmen jetzt durch die Hochzeit den Namen unseres Bräutigams. Und was bedeutet das? Das hat Martin Luther einmal so gesagt, das ist so wie bei einem Hochzeit. Wenn die Braut Schulden hat, dann übernimmt der Mann die Schulden der Frau. Und durch seinen Namen hat sie jetzt Vollmacht. Natürlich, mein Name, der hat nicht so viel an finanziellen Hintergrund wie zum Beispiel Rockefeller oder andere Namen. Jesus, in diesem Namen hast du alle Macht, im Himmel und auf Erden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir im Namen Jesu bitten, Johannes 14, Vers 13, bittet in meinem Namen und ich will es tun, dass wir die Menschen aufmerksam machen, dass sie im Namen Jesu Kraft haben, Vollmacht haben, weil Jesus, der Bräutigam, uns seinen Namen gibt. Er übernimmt unsere Schuld und übergibt uns seine Kraft und seine Allmacht. Und ich denke, das haben wir noch als Christen viel zu wenig in Anspruch genommen. Wir sollten auch ganz bewusst, wenn wir beten, am Ende sagen, im Namen Jesu. Ich erlebe das oft und oft, dass heute mehr und mehr man das als Floskel sieht und dann nur mehr Amen sagt nach einem Gebet und nicht mehr im Namen Jesu. Wir sollten alles im Namen Jesu machen. Ob wir eine Predigt beginnen oder ein Brot backen, ob wir einen Rasen mähen oder Kinder erziehen, Auto fahren oder irgendetwas anderes machen. Lasst es uns im Namen Jesu machen. Denn dann haben wir Freiheit, Kraft und Vollmacht. Beispiel ist Psalm 124, Vers 8, wo der Psalmschreiber schreibt, Psalm 124, Vers 8, dass wir im Namen Vollmacht haben. Psalm 124 und hier Vers 8. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Es hängt und steht und fällt mit diesem Namen. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich verheiraten lässt, dass du dich verbindest mit Christus und seinen Namen annimmst und in seinem Namen siegreich bist und in seinem Namen lebst. Ein Beispiel ist der Petrus und der Johannes. In Apostelgeschichte 3 sieht man diese Geschichte. Die beiden gehen zum Tempel. Und während sie zum Tempel gehen, da treffen sie einen armen Mann. Sie treffen einen Kranken, ja, einen Lahmen. Und er bittet um Almosen. In Apostelgeschichte 3, ab Vers 4, liest man das. Und jetzt hört, was Petrus und Johannes zu diesem Lahmen sagen. Sie sagen, weißt du, er bittet um Geld und ein bisschen finanzielle Unterstützung. Und sie sagen, weißt du, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und geh. Sie haben den Namen Jesu in Anspruch genommen, denn in ihm ist auch die Kraft, die Freiheit, einen Lahmen zum Gehen zu führen. Und tatsächlich, dieser Mann steht auf, er wandelte, er sprang, er lobte und preist Gott. Und dann waren die Leute ganz überrascht und haben gesagt, wie ist das möglich und so weiter. Und dann sagen die Jünger in Vers 16, das waren nicht wir, das ist nicht unsere Macht. Durch den Glauben an den Namen Jesu hat dieser hier, den ihr seht und kennt, sein Name stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat ihm die Gesundheit gegeben, so wie ihr sie jetzt seht. Im Namen Jesu dürfen wir vielen Freiheit schenken. Und in diesem Namen sind die Apostel hinausgegangen und haben diesen Namen groß gemacht. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, diesen Namen Jesu in Anspruch zu nehmen und im Namen Jesu zu den Menschen zu gehen, die abhängig sind, Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen. Das Zeugnis Jesu sagt, überall sollten sie Menschen die Grundsätze echter Mäßigkeit aufzeigen und dazu aufrufen, den Lebensstil zu verwirklichen. Intensive Anstrengungen sollten für die unternommen werden, die in schädlichen Süchten gefangen sind. Wir werden aufgerufen im Ministry of Healing, Seite 171, die Menschen, die da gefangen sind in ihren Süchten und Nöten und gefährlichen Praktiken, nicht als hoffnungslose Fälle anzusehen. Menschen bezeichnen diese Verirrten oft als hoffnungslose Fälle. Gott aber sieht in sie keinerweise solche Leute. Das ist eine Menschengruppe, die besondere Hilfe braucht. Gebt ihnen nie den Anlass zu sagen, niemand kümmert sich um meine Seele. Wir sind aufgerufen, den Menschen in seiner Gefangenschaft zu begegnen und ihm die Freiheit zu erklären und zu zeigen. Aber da müssen wir zuerst einmal selber die Freiheit erlebt haben aus dem Glauben an Jesus, an den Namen Jesu. Und dann können wir es auch tun. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, wird er einmal sagen, in Matthäus 25, Vers 34 und 36, ich war gefangen und ihr seid zu mir gekommen. Wir dürfen nicht erwarten, dass die Gefangenen zu uns kommen und uns die Tür einlaufen. Die können ja gar nicht. Wir sind aufgerufen, zu ihnen hinzugehen. In ihr Gefängnis. Und so ist auch Jesus in unsere Gefangenschaft gekommen und hat gesagt, ich komme euch die Freiheit zu bringen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das für uns selber in Anspruch nehmen, was Jesus auch auf uns als Auftrag gibt. Und er sagt, du hast die Möglichkeit, Menschen im Namen Jesu Freiheit zu schenken. Da gibt es eine gute Möglichkeit. Ich habe vor einiger Zeit ein Seminar aufgenommen, das heißt Endlich frei. Rauchentwöhnungskurse gibt es leider in unseren Kirchen nicht mehr so oft. Aber jetzt haben wir eine DVD und das kann jeder zu Hause machen. Er kann zu den Menschen gehen, die frei werden wollen und diese DVD mit ihnen durchmachen. Und sie werden tatsächlich frei von ihrer Sucht, Abhängigkeit in Bezug auf das Rauchen. Wobei dieses Seminar auch dazu verwendet werden kann, andere Abhängigkeiten freizumachen, indem man zu den Menschen geht und sich das anschaut. Man bekommt das bei Amazing Discovery und da können wir freimachen im Namen Jesu, aber bitte nur im Namen Jesu. Denn er ist es, der uns diese Freiheit schenkt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir zu den Menschen hingehen. Und ich mache das manches Mal, dass ich das sehe, die Leute stehen sie vor dem Geschäften, weil sie dürfen ja jetzt nicht mehr drinnen rauchen, müssen sie rauchen. Dann sage ich, möchten Sie frei werden? Ach ja, ich habe es schon so oft probiert und so weiter. Dann sage ich, kein Problem, ich habe deine Hilfe. Da können Sie jederzeit frei werden. Wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen. Und manche sind bereit dazu, manche noch nicht. Wichtig ist aber, dass Sie diese Freiheit angeboten bekommen. Dass du in dieser Freiheit selber lebst und wir ermutigt werden, hinzugehen, das Evangelium, das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen und ihnen die Freiheit anzubieten. Ob sie es nehmen oder nicht, wir wollen sie niemand zwingen dazu. Aber es ist eine wunderbare Möglichkeit dafür. Und nun möchte ich zum Abschluss mit einem Text den Gedanken noch vertiefen in Markus Kapitel 16. Dieses Wort wird sehr wenig gelesen, und vielleicht auch teilweise missverstanden. Markus Kapitel 16 beschreibt uns die Zeit, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern spricht, bevor er in den Himmel fährt. Und da sagt er in Markus Kapitel 16, dass wir hingehen sollten, Vers 15, das Evangelium predigen aller Kreatur. Das Evangelium allen Menschen predigen. Und er sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wir wollen also im Glauben diese Freiheit annehmen, selber, und dann jetzt den anderen diese Freiheit geben. Und jetzt kommt was Interessantes. Da heißt es dann in Vers 17, die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind die. Ich unterstreiche jetzt, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, neue Zungen reden, Schlangen vertreiben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Und nachdem er das gesagt hatte, ist er in den Himmel aufgefahren. Er hat uns also ein Vermächtnis gegeben und hat gesagt, ihr seid in die Freiheit gekommen. Ihr seid frei und jetzt bitte ich euch, geht hin und macht dasselbe, was ich gemacht habe. Geht zu den Gefangenen und zeigt ihnen die offenen Gefängnistüren. Aber zuerst einmal wollen wir das uns selber predigen und uns selber in diese Freiheit bringen. Weil was hat es für einen Sinn, wenn ich gefangen bin, einem anderen zu sagen, du kannst frei werden? Und jetzt wollen wir diese Zeichen, die da folgen, denen, die glauben, einmal ein bisschen genauer anschauen und mit diesem Gedanken auch schließen. Im Namen Jesu wird hier deutlich, werden wir böse Geister austreiben. Beginnen wir einmal bei uns selber. Denn oft ist unser Herz erfüllt mit dem Geist der Eifersucht, mit dem Geist der Kritik, mit dem Geist des Zweifels und der Angst. Wir brauchen nicht in dieser Angst zu leben. Wir können diese Angst vertreiben. Im Namen Jesu kannst du sagen, weiche von mir. Ich möchte nicht, ich brauche nicht in dieser Gefangenschaft sein. Ich möchte diesen negativen Geist austreiben. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Auf der einen Seite mit dem Wort Gottes, auf der anderen Seite durchs Gebet, auf der anderen Seite auch durch zum Beispiel gute Musik, durch positive Worte, durch eine Predigt, die man sich anhört. So kriegt man die Kraft, mit im Namen Jesu böse Geister auszutreiben. Und dann können wir das auch bei anderen Menschen tun, so wie zum Beispiel David, der dann gespielt hat, und bei Saul ist es besser geworden in seinem Herzen, währenddem er eine gute, positive Musik ihm geschenkt hat. Also, fangen wir an, im Namen Jesu bei uns selber diese Freiheit in Anspruch zu nehmen und auch anderen zu schenken. Dann steht hier, in meinem Namen werden sie in neuen Zungen reden. Zungenrede ist nach der Bibel eine Fremdsprachenrede. Und wir werden in einer neuen Sprache sprechen. Vielleicht für uns eine Fremdsprache. Früher haben wir immer nur negative Kritik geübt, immer nur Negatives gesehen, immer nur negativ geredet. Und jetzt durch die Freiheit in Christus haben wir die Freiheit, auch positiv zu sehen, Dinge positiv zu sehen. Positive Ermutigung, Lob und Anerkennung, Preis und Dank. Das sind neue Sprachen, die wir sprechen werden durch den Glauben, weil wir jetzt die Freiheit haben. Ich muss nicht mehr in diesen negativen Spirale drinnen sein. Ich habe die Freiheit, auch die Sprachen der Liebe zu sprechen. Da gibt es mindestens 5 Sprachen der Liebe, das haben Sie sicher schon einmal kennengelernt. 5 Sprachen der Liebe. Es geht um die Sprache, die neu ist, vielleicht für uns neu ist, die wir aber durch Jesus kennenlernen dürfen und auch durch ihn sprechen dürfen in unserem eigenen Leben. Dann heißt es, im Namen Jesu werden wir Schlangen vertreiben. Nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern ganz besonders auch im spirituellen, geistlichen Sinne, denn die Schlange ist ein Symbol für Satan. Die Schlange ist ein Symbol für die Versuchung, für die Sünde, die mich da immer wieder versucht und anficht. Und wir können im Namen Jesu solche Versuchungen ganz bewusst abwehren und sagen, im Namen Jesu, weg mit dir. Ich will nicht in diese alte Abhängigkeit fallen. Raus, ich bitte dich, Herr Jesus, steh mir bei. Satans Versuchungen können wir abwenden. Wir können das Böse nach Römer Kapitel 12 mit aktiv Gutem überwinden. Wir können siegreich sein durch den Heiligen Geist, so hat es auch Jesus gemacht. Es ist letztlich das Blut Jesu Christi, der Name Jesu, der uns siegreich sein lässt und unser Zeugnis, dass wir sagen, nein, ich will nicht mehr, ich bin jetzt frei. Dasselbe können wir auch anderen Menschen dann anbieten, weil wir sagen, schau, ich habe es auch probiert und es funktioniert, mach so wie ich. Dann steht da, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir das jeden Tag erleben können. Und deshalb wird das Gebet vor dem Essen so wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit. Denn wenn wir uns überlegen, was wir da vor uns haben und einmal ein bisschen in die Lebensmittelbranche hineinschauen, dann muss man entmutigt sein, was sich da alles tut. du glaubst, du hast einen Himbeersaft oder ein Himbeereis oder was auch immer es ist. In Wirklichkeit ist das überhaupt nichts mehr von Himbeer. Da ist nichts mehr drinnen. Das ist alles Chemie. Alles nur mehr Gift in gewisser Weise. Wenn man denkt, was man da alles heute isst, was die Lebensmittelbranche sich leistet und uns vorgaukelt und wir glauben es und essen es dann, da wird es einfach wichtig sein, im Namen Jesu Dinge zu essen, damit sie uns nicht schaden. Das heißt also das Gebet vor dem Essen. Was auch wichtig ist, ist, dass wir einen gesunden Lebensstil praktizieren und dieser Lebensstil uns dann ein starkes Immunsystem schenkt und wir so auch manches Gift und manche Bakterien und Dinge, die uns schaden, abwehren können. Die Bibel sagt uns im Psalm 91, dass Gott uns einen Schutz gibt vor der Pest. Und wenn zur Rechten und zur Linken Zehntausende fallen, dich wird es nicht treffen, weil du im Namen Gottes lebst. Und ich glaube, das ist so wichtig heute, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, auch im Namen Gottes essen und trinken. Und dann heißt es zum Schluss noch, auf Kranke wird man die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Ich denke, auch das ist etwas, was wir erleben dürfen, dass wir im Namen Jesu zu den Kranken gehen und für sie beten, dass wir um Besserung bitten, so es Gottes Wille ist, dass wir diese Gesundheitsbotschaft, die Gott uns gegeben hat, den Kranken weitergeben und sagen, was sie tun können, damit sie wieder gesund werden, die natürlichen Dinge wieder verwenden, die Gott uns in der Natur geschenkt hat. Dass wir anfangen, Fürbitte für die Kranken zu leisten. Das ist eine große Macht, aber immer im Namen Jesu, nicht in eigenen Namen. Und dass wir Suchtbegleitung betreiben. Dass wir die Leute in ihren Süchten begleiten und für sie beten und ihnen Hilfe und Kraft und Zuversicht schenken. Das ist, was Gott möchte. Er möchte, dass wir zu den Menschen gehen und in der Kraft und im Namen Jesu den Menschen Freiheit schenken. Das Zeugnis Jesu sagt, wenn wir im Glauben seine Stärke beanspruchen, wird er sogar in einer völlig aussichtslosen Lage wunderbar eingreifen. Er wird es um seiner Ehre, seines Namens willen tun. Und so möchte ich uns ermutigen, in dieser Freiheit zu leben und diese Freiheit auch anderen zu schenken. Amen. Lasst uns noch beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, in diese Welt von Abhängigkeiten und Süchten und dass du ganz bewusst die Menschen gesund gemacht hast, geheilt hast, indem du gepredigt hast, die Freiheit, die du selber gelebt hast. Danke, dass du in deinem starken Namen auch uns und jeden Einzelnen von uns bereit bist, frei zu machen und dass wir in dieser Freiheit leben dürfen. Und dass wir diese Freiheit auch anderen weitergeben dürfen. Endlich frei. Wir leben in diesem Gnadenjahr des Herrn und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.